Lauschrausch.
Hallo Lotti.
Hallo Lilith. Das ist ja eine ungewohnte Veranstaltung hier.
Es ist eine ganz ungewohnte, merkwürdige Situation. Es ist tatsächlich auch merkwürdig, weil wir uns eigentlich das erste Mal sehen beim Aufnehmen.
Stimmt.
Sonst haben wir immer die Mikros vor der Nase.
Ja, aber so richtig sehe ich dich nicht, weil es ist ganz schön grau bei dir. Wir sitzen hier nämlich in zwei verschiedenen Städten sogar.
Mhm. In zwei verschiedenen Bundesländern sogar.
Ja, stimmt.
Ja.
Wegen Baby-Covid.
Genau. Naja, auf jeden Fall sind wir deswegen, haben wir uns, wir wollten trotzdem einen Podcast aufnehmen, sogar mehr als sonst.
Und weil wir ja Zeit haben.
Und deswegen haben wir das jetzt mal probiert hier über Skype. Also wir skypen und nehmen gleichzeitig mit unserem Handy auf. Wir schauen also mal, ob die Quality so good weird wird. Aber naja, jeder muss jetzt einstecken.
Und wir sind ja qualitativ hochwertig drauf, von daher.
Ach so, ja, inhaltlich, ja, klar.
Ja, ja.
Genau.
Worum geht es denn heute inhaltlich?
Genau, lassen wir das mit dem Corona-Talk, da haben wir nämlich jetzt gar, wird ja genug drüber geredet und wir haben viel auf unserer Liste heute. Wir reden heute nämlich über gehypte Filme.
Ja.
An der Zahl.
Von denen Lille zum Teil glaubt, dass es umsonst gehypt wird.
Nee, das meine ich so nicht. Also, kurz zum Aufbau. Also wir reden über gehypte Filme, beziehungsweise über drei Filme und eine Serie. Über Marriage Story, System Sprenger, Parasite und Sex Education. Aber erstmal zum Thema gehypt sein. Also weil System Sprenger, weiß ich gar nicht, ob man sagen könnte, dass der, ich glaube, der ist mehr so in der Film, in die Arthouse-Szene gehypt. Aber so ja. Prinzipiell, ich meine, das sind alles Filme, die irgendwie für Oscars nominiert wurden oder überlegt waren für Oscar nominiert, den Silbernen Bären da, Berlinale.
Außer Sex Education.
Sex Education nicht, genau. Aber Sex Education ist halt so eine Netflix-Originalserie und die ist ja dementsprechend auch gehypt. Und wir dachten, eine Serie müssen wir auch mit reinnehmen.
Genau.
Ja. Aber, genau, bei Nilotti findet die Filme, ich weiß gar nicht, findest du Systemsprenger gut? Das weiß ich
auch
nicht.
Ja, doch, ich finde ehrlich gesagt alle Filme und auch die Serie ausnahmslos gut. Okay. Und deswegen finde ich zum Beispiel, oder verstehe ich diesen Medienhype, den es darum gab. Also ich kann mich irgendwie... Also ich habe mir die Filme angeguckt, Parasite jetzt insbesondere und Marriage Story halt auch, weil man sich ja auch immer die Filme anguckt oder die Filme einem gut gefallen, die gerade die persönliche Gefühlswelt widerspiegeln.
Ja,
und deswegen fand ich quasi, dass dieser Hype so gerechtfertigt war irgendwie.
Genau, also konkret auf jeden einzelnen Film gehen wir gleich nochmal ein, aber nochmal allgemein. Mein Problem halt immer bei gehypten Filmen ist irgendwie, weil Lotti und ich haben schon darüber geredet, als wir geplant haben, was wir die Folge sprechen wollen. Und ich war so, ja, lass doch über gehypte Filme sprechen und ob die den Hype wert sind. Weil ich irgendwie habe oft das Gefühl, wenn Filme im Vorfeld so krass gepusht werden, dann bin ich danach, nicht, dass ich die Filme nicht gut finden würde, aber irgendwie, ich kann es ganz schwer beschreiben, aber irgendwie bin ich auch nicht enttäuscht. Einfach so, ich gucke mir den an. Und das war's. Ich denke da nicht groß weiter drüber nach, weil dadurch, dass im Vorfeld schon so viel darüber gesprochen wird und man schon so viel darüber erzählt bekommt, habe ich, und es so vorgesagt bekommt schon fast so ein bisschen, habe ich irgendwie oft das Gefühl, dass man dann nicht mehr so viel Transfer leisten muss und dann beschäftige ich mich einfach nicht mehr so viel mit dem Film hinterher. Aber jetzt, wo ich mich für die Folge vorbereitet habe, ist mir dann nämlich aufgefallen, das ist, glaube ich, tatsächlich das Hauptproblem. Weil ich finde die Filme auch nicht, ich finde die alle gut und ich finde es berechtigt, dass die gehypt werden. Aber ich beschäftige mich dann irgendwie nicht so sehr damit. Aber jetzt habe ich mich damit nämlich auch beschäftigt.
Ich finde nämlich auch, dass es, also ganz oft gucke ich auch Filme, also deswegen, das habe ich mir eigentlich mittlerweile angewöhnt, dass wenn ich einen Film gucke, so natürlich lese ich mir mal kurz durch, was geht hier eigentlich ab, was gucke ich mir gleich an, aber alles andere, so Kritik und alles Mögliche, finde ich, gehört für danach. Mhm. Weil
eigentlich
du dich
schon.
Sonst gehst du wirklich in den Film und bist irgendwie schon so, aha, okay, da ist das und das gemeint, das hat der Critic gesagt, deswegen, genau. Mein Tipp an dich, Lailat, ich will jetzt gar nicht so viel reingucken in die Kritiken.
Ja, es geht nicht mehr um Kritiken. Kritiken habe ich, glaube ich, teilweise schon ein paar gesehen, aber einfach auch, was so im Umfeld gesprochen wird.
Ja,
okay. Ich meine zum Beispiel bei Parasite, einfach nur, glaube ich, die Tatsache, dass so viele sagen, oder dass man so oft hört, den muss man sich angucken, oh, der ist so gut, der ist so gut. Ich glaube, es hat auch so eine leichte Trotzhaltung einfach, dass ich dann so denke, Nee, dann finde ich den jetzt nicht gut.
Also, das wird's Mainstream, wenn ihr den alle gut findet. No, I don't like it.
Ich schwimme gegen den Strom, ich bin ein Special Snowflake. Aber wie gesagt, jetzt habe ich mich es ist tatsächlich hauptsächlich dieses, dass ich nicht, dass ich dann denke, die Filme sind nicht schlecht, die sind schlecht oder haben den Hype nicht verdient, sondern einfach irgendwie, die hinterlassen nicht so einen bleibenden Eindruck. Es gibt Filme, die sich so richtig in mein Hirn eingebrannt haben, aber diese gehypten Filme, irgendwie habe ich das Gefühl, dann gucke ich die und dann habe ich die geguckt und dann war es das. Aber jetzt habe ich mich ja viel damit beschäftigt. Deswegen.
Und jetzt?
Jetzt gehen wir ins Detail, würde ich sagen, oder?
Genau, mit welchem wollen wir denn anfangen?
Das darfst du dir aussuchen.
Ich glaube, ich möchte gerne mit Marriage Story anfangen.
Okay.
Der ist ja auf Netflix zu finden.
Genau.
Mit Scarlett Johansson und Adam Driver, wer ihn genau gemacht hat. Das kann ich dir nicht sagen.
Ich kann es dir sagen. Ich habe ja zu jedem Film ein paar kleine Notizen gemacht. Marriage Story ist zum einen ein Netflix-Originalfilm, oder?
Ah ja,
genau, das auch nicht zu sagen. Regie führt Noah Baumbach.
Aha.
Und es ist ein amerikanischer Film, also aus den USA. Wir haben nämlich auch darauf geachtet, wir haben ja 4 Filme bzw. Serien, alle aus verschiedenen Ländern. Und auch aus verschiedenen Genres größtenteils. Genau, Marriage Story ist, wie gesagt, ein Netflix-Original von Noah Baumbach. Und es ist ein, ja, mehr oder weniger ein Drama. Es geht um ein Ehepaar, das in der Scheidung bzw. der Trennung steckt. Mit Kind, also mit Sorgerechtsstreit. Und am Anfang ist es eigentlich noch so recht, wollen sie es noch so regeln ohne Anwalt und irgendwie unter sich, wie sagt man?
Ausmachen
im Guten, aber dann endet es natürlich doch mit Anwalt und genau.
Wobei, aber gut, also dazu kommen wir gleich. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass halt die Filme, mit denen man sich irgendwie gerade so, Lilith und ich müssen ja Hausarbeiten schreiben, was wir ungefähr in jeder Folge erwähnen. Und da lesen wir auch gerade ganz viel über Empathie und Figurenanalyse, lalala. Und das quasi, je nachdem, was man für Filme guckt oder wie man sich gerade persönlich fühlt, dass dadurch die, dass Filme diese Gefühle noch unterstützen können. Oder dass dann Filme, die halt irgendwie in diese Gefühlslage blader fallen, dass
deswegen
die dann halt
hat man sich ja auch früher, wenn man ein bisschen traurig war oder ein bisschen, richtigen Liebeskummer war es nicht, so kleinen vorgetäuschten Liebeskummer hatte, immer extra noch so ganz kitschige Heulfilme reingezogen. Und dann hat man immer so, dann habe ich immer so richtig, richtig zwanghaft versucht zu weinen, weil meistens musste ich überhaupt nicht weinen, aber ich habe es richtig drauf angelegt.
Ja. Naja, und deswegen fand ich Marriage Story so krass, weil ich auch gerade eine unangenehme Gefühlslage hatte in my life. Und mir auch ganz, ganz viele Sachen in diesem Film aufgefallen sind, die meine Eltern auch irgendwie so, als sie sich geschieden haben, in Anführungszeichen durchgemacht haben oder auch hatten. Mhm. Und ich war nämlich auch genauso alt wie dieser Sohn, der ist 8, als sich meine Eltern geschieden haben. Und
was also man der halt Sohn so im Film von Scarlett Johansson und Adam Driver. Übrigens, Moment, ich habe vergessen, war auch für mehrere Oscar nominiert und hat den Oscar für die beste Nebendarstellerin einmal gewonnen. Wollte ich noch kurz
sagen. Laura Dern.
Mach direkt weiter.
Ja, naja, nee, also ich fand nur halt, dass an diesem Film eigentlich, also es war so passend irgendwie. Es gab so ganz viele Momente, wo ich dachte so, aua, ja, das tut weh. Zum Beispiel irgendwie, der Film fängt an mit damit, dass das Paar oder das Ex-Paar bei einem Therapeuten, würde ich mal sagen, sitzt. Und sie quasi Sachen aufschreiben sollten, die sie aneinander lieben.
Ja.
Und es gibt halt so ganz viele Kleinigkeiten irgendwie von wegen, Charlie lässt überall seine Socken rumliegen oder irgendwie er verschwindet in seiner eigenen Welt oder Nicole kann keine Schraubgläser öffnen und sowas. Also irgendwie so diese ganzen Kleinigkeiten, die man
an... Nein, er kann keine Schraubgläser öffnen und sie ist so stark und kann es. Ja.
Ah, stimmt. Okay.
Naja.
Naja, so. Aber auf jeden Fall, also dass es halt irgendwie so ganz viele Kleinigkeiten gibt, die man über jemanden rausfindet, wenn man mit der Person in der Beziehung ist. Und dann halt irgendwie so dieser ganze Schmerz von der Trennung, dass man all diese Kleinigkeiten dann nicht mehr mitbekommen wird, weil man ist jetzt nicht mehr mit der Person zusammen und so. Mhm. Und das quasi, Scarlett Johansson, Nicole, zieht ja dann weg mit ihrem Sohn.
Nach L.A.,
nach
und,
LA
und Adam Driver, ihr Ex-Partner, ist Theaterregisseur und deswegen in New York sehr verwurzelt, aber sie wollte eigentlich immer schon nach L.A., darum geht es auch ganz viel, weil die dann eben getrennte Wohnorte haben und wie macht man es mit dem Kind, etc.
Genau, das ist dann so, dass keine Ahnung, sie ist halt total involviert in alle möglichen. Sie hat ja dann auch eine Filmrolle und so und der Umzug und oh, das Kind und bla und die. Und wenn man dann aber mal zur Ruhe kommt so und sich dann hinsetzt und jemand einen fragt, wie es dir geht, so mit der Trennung, dass du dann einfach direkt in Tears burstest, weil du so bist so, oh ja, stimmt, something's happening in my life und es ist nicht so geil. Und also es gibt ja dann auch so ganz viele kleine Szenen, wo sie irgendwie die ganze Zeit... oder wo man merkt, dass alles, was sie sagt, auch irgendwie in einem Nebensatz mit Charlie, also ihrem Ex-Mann, dann ja zu tun hat. Das ist, also das fand ich einfach irgendwie alles sehr, sehr gut auch gespielt von ihr und von ihm natürlich auch und so. Also diese ganze Schmerzdramatik an diesem Film.
Ich finde auch,
und dazwischen halt immer dieses Kind.
Ja. Also ich finde auch, dass auf jeden Fall so vom Schauspielerischen und vom Stil hat mir der Film auf jeden Fall gut gefallen. Gerade auch diese Anfangsszene nämlich. Das ist auch irgendwie ganz viele Szenen mit so einer, es ist so ein bisschen theatralisch gemacht auch ein bisschen, habe ich irgendwie das Gefühl, obwohl, naja, viele Szenen.
Das habe ich nämlich zum Beispiel gar nicht gehabt, das Gefühl, weil ich finde, es ist einfach so.
Nee, nicht theatralisch im Sinne von dramatisch, sondern der Stil, weil es so ganz viele Dialoge gibt.
Ach so, ja.
Und zum Beispiel am Anfang diese Szene mit den Dingen, die sie aneinander lieben, die ist halt mit so Musik untermalt und es sind generell sehr, sehr viele Dialoge in dem Film, auch gute Dialoge. Ja. Ich habe, beziehungsweise mein Freund, nicht ich selbst, hat mir erzählt, dass der Regisseur wohl irgendwie ganz realistische Dialoge schreibt, auch so, wo die Leute sich so ins Wort fallen und so. Das hat man in Filmen ja tatsächlich selten. Und das merkt man schon an dem Film, dass es irgendwie sehr realistisch wirkt, auch weil es nicht so, die beiden, es gibt so eine Szene, wo sie sich irgendwie voll die schlimmen Sachen an den Kopf werfen und so, aber das ist jetzt nicht so eine mega krass dramatische, die hassen sich und keine Ahnung was Geschichte, sondern es wirkt schon wie eine Realist, also es gibt sicherlich auch viele Trennungen, die sehr schlimm verlaufen, im Sinne von, die hassen sich dann richtig, aber es wirkt sehr realistisch, nicht überspitzt oder so. Aber, nämlich wie du das sagst, ich fand den Film auf jeden Fall auch sehr gut, aber ich konnte mich zum Beispiel gar nicht irgendwie da so reinfühlen, weil ich bin weder Scheidungskind, noch habe ich selber jemals... Ich habe zum Glück noch nicht das, eine Trennung selbst irgendwie durchmachen müssen. Deswegen konnte ich mich so mit den guten Sachen sozusagen oder mit diesen Listen am Anfang, was die anderen mögen und so, da konnte ich das schon sehen. Aber alles dieses, ne, die Trennung so, da... Keine Ahnung von...
Ja, aber also das ist, also weiß ich nicht, deswegen...
Mit der Bezug.
Ich hab auch von mehreren Leuten gehört, die waren so, nee, guck dir den mal nicht an.
Ja.
Du bist nicht in der richtigen Verfassung.
Hätte ich auch eher gedacht.
Auf jeden Fall... Also es gibt ja dann auch eine so eine Szene bei eben diesem riesigen Streit, wo Charlie zu Nicole sagt so, oder also sie erklärt irgendwie so, sie war einfach nicht mehr glücklich so, weil er sie immer übergangen hat und er auch irgendwie ihr nichts so richtig eingeräumt hat so und sie halt ihr ganzes Leben so nach ihm ausgebaut hat. Und dann hat sie sich offensichtlich getrennt und er sagt so, come on, you just decided you weren't happy anymore. Und das finde ich so krass, weil... sowas entscheidet, also diese Annahme irgendwie von der Person, die verlassen wird, in Anführungszeichen, oder nicht in Anführungszeichen, von der Person, die verlassen wird, dass
verlassen. Man sich
das irgendwie so, dass man sich das halt irgendwie zurechtlegt, so von wegen so, ja, das liegt jetzt nicht an irgendwie an mir, sondern das ist, du hast dich dafür entschieden, dass du jetzt nicht mehr glücklich bist und so, und this is all on you.
Yeah.
Und also so total irrationale Kacke, die man sonst überhaupt nicht sagen würde, so, aber weil man halt einfach verletzt ist, irgendwie dann von sich gibt und weiß ich nicht.
Aber das ist ja interessant, was du eben gesagt hast, dass dir viele Leute gesagt haben, vielleicht ist gerade nicht der richtigste, der passendste Moment, dir den Film anzuschauen, aber du hast ja diese ganzen Texte mit Empathie und so gelesen, vielleicht ist es gerade der richtige Moment, um den Film und die Intention dahinter so richtig zu fühlen und richtig zu verstehen.
Ja.
Probably.
Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut an dem Film. Und was ich halt auch so toll fand, war diese Szene, als dann die Scheidungsverträge unterschrieben sind und beide so ausatmen. Weil das ist halt irgendwie auch voll das Ding gewesen, hatte ich das Gefühl, dass dieser emotionale Prozess so der Trennung dann erst losgeht, nachdem quasi dieses ganze Organisatorische drumherum irgendwie getan ist. So, okay, die Scheidung ist jetzt hier on paper. Und unsere Anwälte haben sich genug gekabbelt. Und jetzt ist es halt durch. Ja. Und jetzt können wir auch anfangen, unser Leben weiterzuleben irgendwie. Mhm. Aber worauf ich auch nochmal gerne zu sprechen kommen würde, ist das Kind.
Mhm.
Und zwar ist da eine Szene, die, they, it had me in tears. So, es war, und zwar ist es, als, also die Mutter und der Sohn ziehen ja nach L.A. Und Charlie, der Theaterregisseur, busy person, fliegt die ganze Zeit von New York nach L.A., immer so im Pendeln, um sein Kind einfach noch weiter zu sehen, was ihn ja ehrt und alles und ja, gut ist. Und der Sohn Henry, der ist am Anfang, oder was heißt am Anfang, aber durch diesen Film zieht sich ja durch, dass er eigentlich nicht so richtig Lust hat, zu seinem Vater zu gehen, weil das bei der Mutter im Haus ist irgendwie halt alles irgendwie so vertraut und das ist das Spielzeug, das ist die Familie, das ist alles Mögliche und so. Und der Vater, der zieht halt gerade erst neu ins Haus ein. Und also genau so war das bei mir auch als Scheidungskind so. Und es hat ja gar nichts damit zu tun, irgendwie, dass man das andere Elternteil nicht mehr sehen möchte. Aber so als Kind wählst du ja quasi das Vertraute und was halt irgendwie sicher ist und so, was du ja dann später wahrscheinlich auch weiterhin tust. Aber es war nicht so traurig, weil zu dieser ganzen Trennung irgendwie und dass man da gerade dass die Ehe den Bach runtergeht, kommt dann irgendwie auch noch, dass das Kind nicht so richtig Bock hat, irgendwie mit dir Zeit zu verbringen. Und das war eine schlimme Szene. Das fand ich so traurig.
Das fand ich auch ganz schlimm. Auch weil Nicole, also die Mutter, nicht, dass ich das Gefühl hätte, sie hat den Sohn so, also dem Vater den Kontakt verweigert, aber sie hat schon... In vielen Situationen, wo dann eigentlich der Vater den Sohn gehabt hätte, hat sie, manchmal kam es fast schon ein bisschen drüber, als hätte sie den Sohn dann zum Beispiel absichtlich so mega irgendwie austoben lassen, sodass er dann beim Vater auf nichts mehr Bock hat oder sowas.
Ja, ja.
Und das fand ich auch irgendwie, das fand ich auch sehr tragisch. Mhm. Ja, hier, willst du noch was loswerden? Sonst müssen wir, glaube ich, mal zum nächsten überspringen.
Nein, ich bin durch mit meinem Therapiefilm.
Okay. Mit was wollen wir weitermachen?
Das kannst du dir jetzt aussuchen.
Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Sex Education, eine Netflix-Serie, also wieder Netflix-Original. Regie Ben Taylor und Kate Herron, eine Frau, das finde ich löblich. Stammt aus Großbritannien, die Serie, und es sind halt zwei Staffeln bis jetzt raus, deswegen kann man jetzt nicht auf die ganz genaue Handlung eingehen. Es geht um Otis und sein Leben, um den 16-jährigen Otis, der mit seiner Mutter zusammenlebt. Die Eltern sind auch getrennt, mit seiner Mutter Jean, und die ist Sexualtherapeutin. Otis selbst ist aber ein eigentlich sehr verklemmter und sehr unerfahrener 16-Jähriger. Aber durch Zufälle, gewisse Umstände, ergibt es sich dann, dass er in der Schule selber so Sextherapiestunden gegen ein Entgelt anbietet.
Einen sehr großen Obolus.
Genau, es ist eine Comedy-Serie aus Großbritannien. Ich finde sie sehr...
Da hast du schon den Nagel auf den Kopf getroffen, heißt es so? Ja. Weil ich finde nämlich, also natürlich ist es eine witzige... Oh, es ist das todeswitzige Serie. Also die Briten haben es einfach drauf.
Ja, sie ist sehr britisch irgendwie.
Ja, die Briten haben es drauf. Außer bei Corona. Sorry! es ist witzig, aber eigentlich, finde ich, ist es auch nicht so witzig, sondern auch alles relativ... gut erklärt, zum Teil auch ziemlich ernst und auch ziemlich
irgendwie... Ich finde es aber auch sehr absurd teilweise. Also es ist halt so... Es ist teilweise so dämlich eigentlich einfach. Nur so komplett... ey, keine Schüler. Das ist ja generell immer... Das spielt halt in so einer Highschool. Heißt es da Highschool? Ja, oder?
No, it's the sixth form. Okay, because they're all doing their A-Levels and they're about to graduate.
Spielt halt in der Schule sehr, sehr viel. Und alle sind auch so mega top gestylt. Und irgendwie so, es zeichnet, finde ich, so ein unrealistisches Schulbild. Aber so die Themen an sich. Was mir aufgefallen ist an der Serie, warum ist die so übersättigt? Die Farben? Was ist da los? Findest du nett?
Das ist ein Stilmittel.
Das ist aber momentan
finde ich nicht unbedingt.
Das ist nicht so krass wie bei deutschen Filmen, deutschen Kinderfilmen, Alter, das geht gar nicht. Das ist schon ein bisschen. Aber ich meine, es ist auch schön, weil es ist schön anzusehen, weil
halt,
die wohnen also auch so auf dem Land und es ist ganz viel Grün, ganz viel Wald und sie tragen alle so 80er-inspirierte, bunte Kleidung. Ey, eigentlich alle tragen nur schwarz gefühlt bei uns, aber da...
Ja, aber die Kostümierung ist ja auch ein Stilmittel, um die ganze Geschichte zu erzählen, was ja dann irgendwie in der ersten oder in der zweiten Staffel thematisiert wird.
Genau. Aber ich finde,
nicht mehr so colorful Kleidung trägt.
Das stimmt. Ah, stimmt, ja. Also ich finde die Serie auf jeden Fall sehr lustig. Aber auch sehr absurd teilweise.
Siehst du, ich finde es
ja nicht schlecht.
Ich finde es gar nicht so absurd, weil.
Doch, also ich finde es vom Spielen her. Weißt du, manche Charaktere sind so. Zum Beispiel diese, wie heißt die Lilly? Die ist so weird einfach. Nur verhält sich doch keiner.
Doch, Lilith, so verhalten sich die Leute außerhalb des Dorfes.
Besonders die. Ey, Lotti, die leben da auf dem Dorf. Besonders die Erwachsenen finde ich ganz, ganz komisch. Allein dieser Schulleiter, Alter.
Ja, der Schulleiter. Ja, also ich glaube, vieles daran ist auch einfach so comedy-mäßig angelegt.
Ja.
Aber das finde ich halt auch schön, weil irgendwie an dieser Serie einfach, also erstmal wird gezeigt, wie vielfältig Sexualität ist.
Mhm.
Und dass es halt aber auch keine Tabuthemen gibt, so in dem Sinne. Weißt du, dass es halt, also diese ganzen Fetische, die halt auch besprochen werden, oder irgendwie Abtreibung, Selbstbefriedigung, also sowas. Das, also, keine Ahnung, Sachen, die halt im Sexualkundeunterricht in, also ich weiß nicht, bei dir war, aber bei mir wurde es nie thematisiert. So.
Man hat ein bisschen über Periode gesprochen und das war es dann eigentlich auch.
Ja, genau. Also, oder irgendwie so diesen biologischen Aspekt von Sex, aber ansonsten halt gar nichts. Und das, also das finde ich an dieser Serie nämlich auch so toll, dass es halt irgendwie so darum geht, dass, also auch um den respektvollen Umgang mit SexualpartnerInnen und dass es halt, also dass das zu gutem Sex auch irgendwie mehr gehört, so als in-out, shake it all about, so.
Was?
Und deswegen, keine Ahnung, finde ich halt dieses Absurde an der Serie und vielleicht auch diese Übersättigung und diese ganzen great conversations so passend.
Mhm.
Ja.
Ja, ich finde es auch, man könnte es fast schon als eine Kritik am Schulsystem lesen. Mhm. Weil die also Otis' Mutter, die Sexualtherapeutin, die wird dann in der zweiten Staffel spätestens hinzugerufen, weil auf einmal haben angeblich alle in der Schule Chlamydien und es bricht die große Panik aus. Alle denken, dass man sich ansteckt durch Anfassen mit den Händen oder so im Gesicht.
Genau, also ich finde, die Chlamydienpanik in der zweiten Staffel ist ein Äquivalent zur Corona-Panik jetzt im Edeka.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, Corona ist dann doch ein bisschen ansteckender wahrscheinlich. So schnell schwuppst man, glaube ich, in niemanden rein aus Versehen im Supermarkt.
Nee.
Naja, auf jeden Fall, die Mutter im... Und die wird da aber so voll angefeindet von den anderen Lehrern oder zumindest vom Schulleiter, obwohl die halt eigentlich so voll die gute Aufklärungsarbeit leistet.
Ja.
Ja.
Naja, und was, also da gibt es ja dann auch eine Szene.
Oh, achso, und ich wollte noch sagen, zum Thema vielfältige Sexualität und so, das finde ich auch, die Serie ist, also man kann schon sagen, die ist sehr ungender-stereotypisch, oder?
Ja.
Es gibt einen, der ist schwul, der ist schon so dieses, Klischee aufgesetzt so ein bisschen, aber es gibt auf der anderen Seite eben auch einen Schwulen, der
ich glaube, der ist bisexuell.
Der ist bisexuell. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es zeigt einfach ganz viele verschiedene Facetten. Es gibt auch es gibt eine, die asexuell ist, es gibt einen, also Asexualität, Bisexualität, Homosexualität,
Pansexualität
auch. Eigentlich alle Sexualitäten werden einmal abgerattert und es gibt auch nicht so krasse stereotypische, dass es jetzt Mann und das ist Frau.
Genau, ja.
Also es ist eigentlich schon recht diverse und so.
Ja.
Nein, was es wird auch behandelt, dem, es wird auch behandelt Religion und Homosexualität, wie sich das vereinbaren lässt und so. Finde ich auch interessant. Greift schon viele ernste Themen auf.
Ja, also was nämlich auch, weil du ja vorhin gerade meintest, dass es eventuell eine Kritik am Schulsystem sein könnte. Es gibt ja diese eine Szene, wo der Sexualkundeunterricht gezeigt wird, wo die Mutter von Otis dann auch mit drinne sitzt.
Mhm.
Und einer fragt, oder quasi hier Verhütung beim heterosexuellen Sex beschrieben wird. Und dann meldet sich ein Junge und fragt, wie es bei homosexuellem Sex laufen würde.
Mhm.
Und der Lehrer hat halt einfach so zero Peilung und tut es, glaube ich, auch sogar total dumm ab und ist irgendwie so, ja, weiß ich nicht, nächster jetzt irgendwie dranne. Und ich glaube, die Mutter erklärt es dann. Und das finde ich, das ist so heftig, weil so ist es ja wirklich.
Ja.
Und dabei ist Verhütung so ein wichtiges Thema, so at all times.
Generell, also im Sexualkundeunterricht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir über Homosexualität überhaupt gesprochen hätten.
Nee, ich mich auch nicht.
Nee, ne?
Nee.
Mhm.
Aber wir haben auch, wir hatten noch ganz viel so zum Thema Tampons, dass man als Mädchen auch erst Tampons benutzen sollte, nachdem man schon mal Sex hatte. Ja, weil es ja sonst das Jungfernhäutchen kaputt machen würde. Oh,
das ist aufgeregt. Ja richtig, wie sagt man, reaktionär.
Ja, total. Vor allem, was willst du denn machen? Also, ich bin früher ganz, ganz viel geschwommen, was ich ja ungefähr auch in fast jeder Folge droppe.
Ja, und Leute, so,
wie soll es denn gehen?
Let it all out. Let it flow.
Let it flow.
Wow. Let it all out ist absolut nicht Englisch. Oder? Das sagt man doch nicht.
Ah, doch, ich finde es the yellow from the egg.
Naja, auf jeden Fall.
Oh, ja? Und was ich zu dieser Serie auch noch sagen wollte, was ich ja vorher am Anfang gesagt habe mit Thematik Abtreibung. Achtung, Spoiler.
Mhm.
Maeve, die, also eine der Hauptcharaktere, die, die hat ja dann eine Abtreibung.
Ja.
Und ich finde es zum Beispiel gut, dass es ausnahmsweise mal nicht so ist, dass eine junge Frau heulend aus der tristen, grauen, grausamen Abtreibungsklinik rennt und sich entschließt, dann das Kind doch zu bekommen und egal was kommt und das schaffen sie und der noch nichts wissende Vater und es wird schon und die Unterstützung der Eltern gibt es auch noch, weil nichts ist schlimmer als die Abtreibung. So ist es einfach nicht im richtigen Leben. Und, aber so wird es ja in ganz, ganz vielen Filmen und Serien irgendwie betitelt, dass so die dass man sich halt deswegen immer gegen Abtreibung entscheiden sollte. Sondern dass es halt passiert und dass es gezeigt wird, dass
ich es fand's auch gibt. Gerade sie trifft ja in der Abtreibungsklinik auch die eine ältere Frau, die da irgendwie
Abtreibung
hat. Das ist, weil das zeigt auch nochmal so, dass es eben nicht immer, oh, ich bin 16 und hups, schwanger geworden.
Genau.
Sondern dass es ganz viele verschiedene Gründe haben kann.
Ja, stimmt. Und dass es halt auch einfach so ein Thema ist, so oder dass es so thematisiert wird, dass Frauen das entscheiden können, ohne dass da so viel Druck aufgebaut werden sollte. Und dass es danach halt auch weitergeht. So, natürlich ist es eine schwere Entscheidung, aber Frauen sollten diese Entscheidung treffen können. Und ohne irgendwie, dass davor, also oder dass sie dafür des Todes geschämt werden. So.
Ja.
Aber stimmt, du hast recht mit der älteren Frau. Das habe ich noch gar nicht so.
Dir muss die Serie auch eigentlich gut gefallen, Lotti, weil da gibt's doch auch einen Profischwimmer.
Bay.
Ja gut, ich glaube, so viel mehr müssen wir gar nicht über die Serie reden. Aber guck mal, das ist auch wieder interessant, weil also ich hätte ja Sex Education auf jeden Fall gesagt, ja, der Hype lohnt sich schon, man kann sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Ich finde sowieso Netflix-Serien in der Regel eigentlich immer ganz gut. Darüber machen wir mal eine extra Folge. Da machen wir eine extra Folge drüber.
Ja, okay.
Weil Lotti guckt eher Filme, ich gucke eigentlich eher Serien. Für Filme gehe ich halt lieber ins Kino.
Das heißt ja Theater, Film und Medienwissenschaft und nicht Theater, Serien und Medienwissenschaft.
Serien zählen da aber auch rein, außerdem ist ja auch Medien. Na, auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht die, also ich würde Sex Education, glaube ich, wäre jetzt keine Serie, die ich so abartig krass bingen würde. Aber lohnt es auf jeden Fall. Und ich finde jetzt, dass wir darüber gesprochen haben, hat nochmal gezeigt, ist eben nicht nur einfach, naja, witzige Serie, sondern die hat schon sehr, sehr viele gute Aspekte.
Total.
Wenn man sich so anguckt, unterbewusst nimmt man das schon wahr, aber man denkt jetzt, oh ja, ist eine witzige Serie. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil, as you heard.
Ja.
Ja.
Dann machen wir weiter mit Systemsprenger.
Richtig, Systemsprenger haben wir jetzt einen deutschen Film in der Liste. Regie hat hier Nora Fingenscheid geführt.
Ja,
wieder
Nora
Fingenscheid. Women.
Nora Fingenscheid.
Woman. Ja. Woman. Woman.
A woman.
Woman. Ich wusste nicht mehr. Wenn man sagt ja Mehrzahl Women, wie ist denn Einzahl? Woman. Naja, auf jeden Fall eine Frau. ein deutscher Film diesmal. Und auch wieder, ja, Drama, würde ich es mal betiteln, hat den Silbernen Bären gewonnen.
Bei der Berlinale.
Genau. Und Hauptdarstellerin ist Helena Zengel und auf die würde ich nachher sowieso nochmal zu sprechen bekommen. Die finde ich mich richtig krass, weil sie ist halt eine Kinderdarstellerin. Denn es geht um die 9-jährige Benny, die ein Problemkind sozusagen ist. Die hat halt
verhaltensauffälliges
Kind, genau. Ja. Problemkind, das sagt man nicht. Hat ganz viele, also ganz starke Aggressionen und irgendwie so Ausraster und durchläuft sozusagen alle Pflegeangebote, alle Maßnahmen, die es irgendwie gibt für so schwierige Kinder, in Anführungsstrichen, verhaltensauffällige Kinder, eben weil ihre Mutter ist überfordert mit ihr, ihre Mutter hat fast schon Angst vor ihr, weil sie eben diese aggressiven Ausraster hat und deswegen ist Benny dann in Pflegefamilien, in Pflegeheimen. Nicht halt Pflegeheim, Jugendheim, das heißt doch nicht Pflegeheim.
Ja, Wohngruppe heißt es, glaube ich. Und sie wird ja auch ständig halt aufgrund dieser Verhaltensauffälligkeit überall wieder
rausgekickt. Genau, wird immer wieder rausgekickt, kommt immer wieder neue Familien, neue Wohnheime etc. Bis dann ein Micha, ein Sozialarbeiter, der eigentlich straffällige Jugendliche betreut, mit ihr so eine 1-zu-1-Betreuung im Wald macht und nimmt sie dann mit in so eine Hütte im Wald. Wow, das klingt ganz falsch. Also er macht mit ihr so ein Programm, was er halt mit den 15-, 16-Jährigen, die er sonst betreut, macht. Er nimmt sie mit in den Wald, in so eine Hütte und macht da so eine 1-zu-1-Betreuung ohne Strom, ohne Internet, ohne fließend Wasser, glaube ich sogar. Obwohl, nee, ich glaube, fließend Wasser haben sie. Und da müssen sie sich halt dann so selber durchschlagen. Und im Endeffekt, Achtung, Spoiler, hilft auch das nicht so wirklich. Und eigentlich endet der Film darin, dass sie ungefähr alle Maßnahmen durchläuft. Am Ende soll sie dann nach Kenia geschickt werden, aber rennt dann am Flughafen weg, offenes Ende etc. Wow, das war so ein krasser Spoiler. Darum geht es auf jeden Fall. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ich weiß nicht, ob der Film jetzt so im allgemeinen Volksmund so krass gehypt ist, aber so in unserer Szene. Genau, auf jeden Fall wurde der. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, ein bisschen, dass es ein deutscher Film ist. Ja. Der ist halt international nicht so gehypt. Also der Film sollte auch, stand auch im Gespräch, für die Oscars nominiert zu werden. Hat es dann irgendwie doch nicht geschafft. I don't know why. Sad times. Was war denn für, war überhaupt irgendein deutscher Film? Naja, Parasite war als ausländischer Film nominiert.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, war das im gleichen Jahr? Ja, ich glaube schon.
Ja, ja, Les Miserables war auch nominiert.
Naja gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wie gesagt, dadurch, dass ich glaube, er ist auch ein bisschen weniger gehypt, einfach dadurch, dass es ein deutscher Film ist.
Ja.
Aber den Film zum Beispiel fand ich richtig krass.
Ich auch.
Und der hat mich auch richtig, boah, ich habe den im Kino gesehen, das hat mich richtig fertig gemacht.
Okay, ich habe den gestern erst geguckt in Vorbereitung auf Today. Mhm. Und ich fand es auch krasser Film. Zumal das auch das, meine Mitbewohnerin, die studiert Förderschullehramt.
Ja.
Und die hat mir den schon des Öfteren ans Herz gelegt und war so, ja, guck dir den mal an. Und für mich war das das erste Mal, dass ich überhaupt mit dieser Thematik verhaltensauffällige Kinder, schwere hier Förderschule und so in Berührung kam. Und ich saß auch davor und war so richtig so, wow, WTF.
Ja, man muss sagen, also zum Beispiel Marriage Story, finde ich, lebt schon auch über die Stilistik von dem Film.
Ja.
Eben mit den Dialogen so. Systemspringer und so lebt schon hauptsächlich von der Geschichte. Der hat jetzt irgendwie keine krassen Bilder, Montagen oder sonst irgendwas wie Parasite, wo wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber allein halt die Geschichte finde ich richtig, einfach auch sehr realistisch und sie führt einem so vor Augen, was es eben so für Probleme, weil es ja ein reales Problem im System, sage ich mal. Ja. Und es ist irgendwie alles so tragisch.
Aber ich finde eigentlich, also doch, dass er so kostümmäßig und doch irgendwann kommt dann mal so ein Montage-Move, ja. Weil Benny ja die ganze Zeit, also im Gegensatz zu all diesen so grau und irgendwie eher dunkleren oder also so entweder weiß oder grauen Farbtönen, Klamotten irgendwie halt immer so eine pinke Jacke anhat, stimmt. Oder irgendwas
Lilanes. Es gibt schon stilistische Elemente.
Sie hat ja dann diesen, also immer wenn man ihr ins Gesicht fasst, dann dreht die völlig ab. Oh, und dann Gott, wird es auch, dann wird auch immer so schön, ja, und dann wird aber auch immer so schön so lila oder pink halt irgendwie so eingestreut, dass man so weiß, so, wow, okay, jetzt geht's wieder rund.
Mhm. Aber Benny, apropos die Schauspielerin, das finde ich halt einfach so krass. Ich habe mir irgendwie ein paar Interviews mit ihr angeguckt, weil oft habe ich das Gefühl, dass Schauspieler schon auch ihre eigene Person viel mit einspielen lassen, aber die hat einfach so krass gespielt und die ist irgendwie, ich glaube, die Schauspielerin ist nicht 9, aber die ist auch nicht viel älter, also die ist maximal 12 Jahre alt oder so.
11.
Genau, 11. Und spielt das so richtig, also die hat so richtig krasse Ausraster, aber es wirkt einfach richtig realistisch. Es wirkt überhaupt nicht irgendwie überspitzt und sie ist einfach krasse Schauspielerin.
Ja, also ich finde auch, also bei dem Film geht es da irgendwie, glaube ich, auch ganz viel um Überforderung, so überforderte Eltern. Und dann
überfordertes auch, was überforderte auch.
Eltern auch, aber was überforderte Eltern auch ihren Kindern antun irgendwie. Also diese so Ausraster schlimm. Mit dem Gesicht hat sie ja wegen, weil ihr früher benutzte Windeln ins Gesicht gedrückt wurden. So. Was bist du bitte für ein Mensch, dass du deinem Kind Windeln ins Gesicht drückst und so.
Aber die Mutter finde ich sowieso auch, ich finde sowohl Mutter als auch Benny sind halt, wie ich schon gesagt habe, so tragische Figuren einfach. Ja. Weil Benny ist ja, also die will ja eigentlich nichts mehr, außer einfach zurück zu ihrer Mama. Das sagt sie auch ständig. Also sie ruft ja auch irgendwie ständig nach ihrer Mama und so. Und ihre Mutter ist halt überfordert mit der und schiebt sie schon ab. Also will sie halt irgendwie, kann sie nicht haben, weil sie nicht weiß, wie sie mit ihr umgehen soll. Aber ihre Mutter macht ihr auch immer wieder Hoffnung und sagt immer wieder, du kannst jetzt wieder zu mir kommen, du kannst wieder zu uns kommen, es wird alles. Mhm. Und dann kommt aber doch wieder was dagegen. Und das finde ich mich auch so krass, weil es gibt diese eine Szene, wo dann die Leiterin, glaube ich, von dem einen Wohnheim zu der Mutter sagt, so nach dem Motto, das können sie nicht machen, sie können jetzt nicht einfach gehen, sie haben gesagt, dass sie mitnehmen.
Ja.
Und die Wohnheimleiterin auch richtig überfordert ist. Und das, finde ich, zeigt der Film nämlich auch so gut, dass SozialarbeiterInnen, das sind Sozialarbeiter, oder? Ja.
Ja.
So einen krassen Job haben, weil es ist ja so schwierig, dich dann nicht emotional einbinden zu lassen, weil natürlich
genau.
Ne? Und auch mit dem Micha, genau.
Das, genau, der ist ja total emotional eingebunden und es fällt ihm ja dann auch total auf die Füße.
Ja. Und sie hat eigentlich so eine Regel, glaube in diesem Film wird so öfters gesagt, dass die SozialarbeiterInnen alle eine Regel haben, dass sie die Kinder nicht mit zu sich nach Hause nehmen, also nicht in ihr privates Leben lassen. Und ja, natürlich bricht er diese Regel dann doch mal. Und daran, finde ich, sieht man halt auch an ihm und vor allem auch an der, also vor allem an ihm, aber auch an der Wohnheimleiterin, dass das also ein schwieriger Job ist.
Das finde ich ja nämlich auch so krass. Am Anfang, als sie sich, also Benny gewöhnt sich dann doch irgendwann an Micha, ihren Schulbegleiter, obwohl es am Anfang irgendwie da auch ein bisschen hapert und so. Aber da finde ich es auch so krass, dass sie dann zu ihm sagt so, du bist doch mein Freund. Ja. Und er sagt, nee, ich bin dein Schulbegleiter.
Ja, was ah, ja genau, total er ist stimmt Schulbegleiter.
Und es ist ja richtig und so. Aber irgendwie denkt man sich auch so, aua. Ja. So, da baut die irgendwie, oder die Person, zu denen sie Vertrauen aufbaut, ja, weil sie
genau,
halt
weil sie auch ständig hin und her geschickt wird. Und Freunde. Sie baut immer wieder neue emotionale Bindungen auf, die dann genau immer wieder gebrochen werden.
Ja, und ach, dass sie sich halt auch irgendwie mit diesen Ausrastern selber so krass im Weg steht und so.
Ja.
Das finde ich halt auch an diesem Urlaub, den sie ja machen, so traurig. So, er ist ja irgendwie Wunder, was da passieren wird und wie sehr das hilft und so. Und man denkt, man sieht halt irgendwie die ganze Zeit, dass sie sich gut verstehen. Es ist
im Wald jetzt mal,
Brandenburg,
ja,
toll, yeah. Urlaub. Aber irgendwie denkt man auch die ganze Zeit so, ja, und bald müsst ihr aber wieder zurück, so, ja, und dann, was dann?
Ja. Und gleichzeitig finde ich aber, ist sie ja auch, also in der einen Szene, wo sie dann das Baby von Micha irgendwie
oh mein Gott.
Und erst, also aber ich finde, man merkt halt, oder auch, sie hat ja auch kleine Geschwister, man merkt schon, dass sie eigentlich auch ein ganz, ja, einfach nur ein Kind ist und Zuneigung ja, will, genau, aber auch Zuneigung zu geben hat, so, aber es ist schwierig alles.
Und irgendwann finde ich nämlich auch, also es ist genial gemacht in dem Film, weil du dir die ganze Zeit denkst, wenn sie irgendwie alleine ist mit, sagen wir mal jetzt diesem Kind zum Beispiel, dann denkt man sich die ganze Zeit so, oh mein Gott, gleich geht was schief, gleich geht was schief, weil halt irgendwie immer was schief geht.
Ja.
Und es ist so traurig, weil sie meint es ja nur gut, zum Beispiel auch mit dem einen, ich glaube Justin heißt das Kind, in der Pflegefamilie, die sie einmal
genau,
hatte.
Genau, sie ist nämlich einmal kommt sie in eine Pflegefamilie, wo es eigentlich ganz gut läuft und da muss sie dann aber auch wieder weg, aber die Pflegemutter möchte sie dann wieder aufnehmen und eigentlich läuft es alles ganz gut, aber die Pflegemutter hat halt noch ein anderes Pflegekind aufgenommen und das, der fasst ihr aus Versehen ins Gesicht.
Genau, und der sieht so gebrechlich aus und alles. Und also da finde ich, da hat man schon am Anfang gedacht,
da
so
geht irgendwas schief,
der das erste Mal kam, war ich so, oh nee, der, oh, oh.
Hier ein Fotogenie, Lotti. Im Film wird nichts umsonst gezeigt. Okay, wollen wir zum nächsten übergehen? Zum The Last One? Oder wollen wir noch weiter über Systemspringer sprechen?
Ich überlege gerade, ob wir noch was sagen sollten.
Ich finde halt auch krass, Film, was ich noch sagen würde, weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, dass der Film, der zeigt auch keine Lösung.
Ja.
Das finde ich nämlich auch das Krasse an dem Film, dass der halt dieses schon reale, ich meine, ich kenne mich mit der Thematik jetzt auch nicht so aus, aber ein reales Problem zeigt, dass es eben diese Kinder gibt, für die eigentlich kein Platz einfach im System ist, muss man ja einfach so hart sagen. Und also bei ihr greifen halt alle Maßnahmen, in Anführungsstrichen, greifen irgendwie nicht und am Ende geht man raus und weiß immer noch nicht, ja, was wird denn jetzt aus ihr? Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant an dem Film. Weil alle sind einfach hilflos. Sowohl die Leute im Film als auch die Zuschauer, alle fühlen sich eigentlich einfach nur hilflos.
Ich dachte ja irgendwann, ob die wohl vom Dach springt.
Echt?
Ja.
Ich habe gedacht, Micha adoptiert sie doch, aber das wäre zu schön gewesen.
Das wäre sehr, ja, das ist ja dann, das ist für mich auch so ein krasser Satz, den er ja zu ihr sagt, irgendwie so, irgendwie, ich hab schon eine Familie oder so.
Ja.
Und dann fragt sie ja auch noch so, und was ist, wenn ich deine Frau und dein Kind umbringe?
Gott,
so,
ja,
what the fuck? Krass.
Richtig schlimm einfach nur.
Ja.
Okay. So. Nun. Kommen wir zum letzten Film, Parasite. Parasite? Der Film, das ist ja der schon krass gehypte Film. Ist auch...
Ja.
Auch für die Oscars nominiert als ausländischer Beitrag.
Für
bester
Film
und für alles Mögliche. Und es ist der erste nicht-amerikanische Film, glaube ich, der bester Film in der Hauptkategorie nicht als ausländischer Film, sondern als bester Film tatsächlich gewinnt.
Genau. Das ist ein koreanischer Film.
Genau, südkoreanischer Film von Bong Joon-ho. Ich hab extra mir angehört, wie man es ausspricht.
So, sehr schön.
Genau. Der Typ hat, bevor er ins Filmbusiness eingestiegen ist, Soziologie studiert. Das wird noch wichtig. Und es geht um die Familie Kim, die aus der Unterschicht sozusagen kommt, und um die Familie Park aus der Oberschicht. Und die Familie Kim schleicht sich sozusagen nach und nach bei denen in den Haushalt ein. Also es fängt an mit dem Sohn, der dann den Kindern von der Familie Park Nachhilfeunterricht gibt. Genau, ja. Dann merkt er, oh, hier ist es schön und die haben mehrere Jobs, die man theoretisch sich irgendwie ergattern könnte. Dann schlägt er vor, seine Schwester, also er sagt, ah, ich habe eine Freundin, die könnte ihrem Sohn, also dem Sohn von den Parks Kunstunterricht geben. Im Endeffekt
auch irgendwie auf den Sohn aufpassen.
Genau.
Oder? Also
so stellt Familie Park seine Schwester auch ein. Dann sorgt die Familie Kim dafür, dass der Fahrer von Familie Park gefeuert wird, sodass sie ihren eigenen Vater als Fahrer einschleusen können und im Endeffekt mobben auf brutalste Weise sie auch noch die Haushälterin raus, sodass ihre Mutter die neue Haushälterin werden kann. Die Familie Park weiß aber nicht, dass jetzt sowohl Nachhilfelehrer, Kunstlehrerin vom Sohn, Fahrer und Haushälterin eine Familie sind, sondern die denken, dass die sich entweder gar nicht kennen oder nur Bekannte sind.
Ja, und Familie Park ist die anstrengendste Familie.
Genau, sehr, sehr reich und sehr, sehr dumm irgendwie teilweise. Genau,
ja.
Und Achtung, wieder sehr Spoiler, am Ende kommt dann eben raus, dass die vorherige Haushälterin ihren Mann unten bei den Parks in so einem
Bunker. Ich würde schon sagen, es ist ein Bunker. Genau. Und ich glaube nämlich auch, dass diese Bunker, das ist nämlich, glaube ich, schon mal der erste Teil, wo diese Zoologie so ein bisschen reinspielt.
Ja, ja, genau.
Dass es diese Bunker wirklich gibt in vielen Häusern in Südkorea, wegen der atomaren Bedrohung durch Nordkorea.
Okay. Auf jeden Fall hat sie in so einem Bunker in dem Haus von den Kims Parks ihren Mann seit 5 Jahren oder so versorgt sie da. Das weiß aber die Familie Park nicht. Die wissen gar nichts von diesem Bunker. Und am Ende eskaliert die ganze Situation komplett, weil die Familie Kim dann mit der alten Haushälterin sich anlegen und dann gibt es ganz viele Tote und es eskaliert einfach nur komplett. Und über den Film muss ich sagen, der war halt auch krass gehypt. Bei uns, unser Professor zum Beispiel, hat das war, als der ganze, als Joker rauskam und alle so waren, ja, guck dich Joker an, hat unser Professor auf Twitter irgendwie gepostet, ja, so nach dem Motto, ja, von wegen Joker, guckt euch Parasite an. Und dann waren bei uns alle so, oh mein Gott, Parasite, wir müssen Parasite gucken.
Den Tweet habe ich gar nicht gesehen von ihm.
Doch, es hat einer in die TFM-Gruppe geschickt. Und also dann habe ich den Film gesehen. Ich wollte ihn schon vor der Oscar-Nominierung sehen, habe ihn allerdings erst danach gesehen. Dementsprechend voll war das Kino.
Ja.
und ich war erst mal so, okay, wow. Weil ich stehe halt nicht auf so Gemetzelfilme. Und ich meine, es eskaliert ja schon komplett. Und ich fand auch die... ich habe noch nie, glaube ich, einen südkoreanischen Film gesehen. Und es ist schon sehr westlich auf jeden Fall. Aber allein das Schauspiel ist einfach anders. Und dann die Synchronisation und sowas. Und irgendwie war ich so... Ja, okay, so krass finde ich das auch nicht. Aber jetzt für die Folge habe ich mich nochmal mehr damit beschäftigt. Und ja, jetzt kannst du was sagen.
Ich fand den Film halt auch, also ich habe ihn vor der Oscar-Nominierung geguckt, weil ich natürlich da in einem Arthouse-Game bin. Nicht Spaß. Wow.
Warst du leer im Kino?
Verhältnismäßig, okay. Ja.
Weil ich habe mir gedacht, weil es war halt mega voll bei uns und da kommt ja wieder dieser Hype rein. Den haben sich dann halt alle reingezogen, weil er den Oscar gewonnen hat. Davor bin ich mir nicht ziemlich sicher, dadurch, dass es auch ein südkoreanischer Film ist, glaube ich, dass viele Leute in der westlichen Welt erstmal so denken, ich guck lieber das, was ich kenne. Ich bleib bei Ami und so, genau.
Ja, nee, und ich fand, und zwar hat eine Freundin von mir gesagt, dass der Film einziger Cliffhanger ist. Die war da irgendwie mit den Eltern drin, war so, wow, das ist so heftig. Und dann dachte ich so, ja, gut, dann gucke ich mir das mal an. Und ich fand auch wirklich, dass der Film ein einziger Cliffhanger war, weil du irgendwie nie so richtig wusstest, so, oder du hast die ganze Zeit so mitgefiebert, so, oh, kriegt Familie Park das jetzt raus oder nicht? Mm.
Und dann war halt vor allem der krasseste Cliffhanger, als ich den Film gesehen habe, bin safe davon ausgegangen, dass die Familie Kim, Familie Park halt irgendwie eliminiert, die irgendwie umbringen und dann sich in deren Haus einzecken. Und als dann rauskam, dass es gibt nämlich eine Szene, wo Familie Park campen geht und Familie Kim schleust sich dann tatsächlich über ein Wochenende komplett bei denen im Haus ein. Und da kommt dann raus, dass die Haushälterin eben in diesem Bunker ihren Mann da seit 5 Jahren versorgt. Und da war ich so, what?
Ja. Naja, und das ist ja dann irgendwie auch am Anfang noch so all fun and games und hahaha. Mhm.
Ja, und dann so einen krassen Bruch.
Ja, und danach geht es ja so richtig los irgendwie. Ja. Und dann in diesem Bunker und so. Und was ja auch ganz viel thematisiert wird, ist irgendwie so diese Sache mit dem Geruch.
Mhm, darüber beschwert sich
ja der Typ, ja, also der, zum Kotzen war es, Mann.
Der Herr Park.
Der Herr Park beschwert sich die ganze Zeit über den Körpergeruch von Herrn Kim, seinem Fahrer.
Genau.
Und da kommt es ja dann am Ende auch nochmal zur absoluten Eskalation, deswegen. Also schon allein an dieser Geruchsthematik irgendwie so diese Geschichtenteilung in Südkorea so deutlich wird, was da für uns irgendwie, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mich damit vorher noch nicht so beschäftigt.
Nee.
Mit der Sozialstruktur in Südkorea.
Nee, ich auch nicht.
Da haben wir aber nämlich auch drüber geredet, ich weiß nicht, ob du da sah, was in der Sitzung. Nachdem Parasite einen Oscar gewonnen hat, dass unser Filmprof mit einem Prof von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.
In Frankfurt,
HDF, nee. dass HDMK. Der erzählt hat, dass es gibt eine Szene, wo quasi Familie Park alle reichen Freunde einlädt und Wagner, glaube ich, gespielt wird. Und dass das so eine Metapher sein soll, dass viele wohlhabende südkoreanische Familien ihre Töchter nach Deutschland schicken, dass sie hier an so eine Musikhochschulen kommen, um da irgendwie richtig gute Instrumente zu lernen, um dann in Korea bessere Chancen auf dem Hochzeitsmarkt zu haben.
Okay, krass.
Das hat Professor Vincent Zediger gesagt. Zitat, quote.
Also ich habe mich tatsächlich... Eben wegen diesem Hype bin ich irgendwie davon ausgegangen, ich weiß schon genug über den Film, was natürlich absolut nicht so war, habe ich mich weder im Vorfeld noch im Nachfeld so viel damit beschäftigt, sondern ihn einfach geguckt, auf mich wirken lassen, war für mich zu brutal, dachte also so, mag ich nicht. Aber mein Freund, der, ich studiere hier Film, wieso zieht der sich immer irgendwelche Videos über Filme und weiß nicht, was
auf YouTube vielleicht rein. Den Fabi mal dazu holen.
Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall hat der sich irgendwie ganz viel dazu angeguckt und mir das dann so ein bisschen erzählt. Und dann habe ich heute auch mal zwei Videos dazu auf YouTube gesehen.
Ja.
Und da wurde halt auch ganz viel dieses soziale Schichtenthema immer thematisiert. Weil ja auch, also die Parks, die wohnen auf dem Hügel in so einer krassen Villa und die Kims wohnen irgendwo ist in auch, der Stadt, ja, im Suburban, keine Ahnung. Und vor allem halt unten. Also die wohnen quasi im Boden. Die haben im Keller. Also die haben auch nur so Kellerfenster, so ganz so oben an der Decke. Und damit wird irgendwie auch ganz, ganz viel gespielt. Eben, dass halt auch räumlich Ober- und Unterschicht ist. Und dass die dann irgendwie Climate Change ist auch ein Thema. Weil es gibt dann so ein krasses Unwetter, also ein Regen, einen sehr starken Regen. Und die Kims, da, also ihr ganzes Haus wird überflutet. Das ist für die quasi, stehen die dann erstmal auf der Straße, weil sie halt eben unten wohnen, wo das ganze Wasser hinläuft. Und die Parks, die wohnen halt oben auf dem Hügel, für die ist es so, ach wie schön, dass es endlich mal wieder geregnet hat. Da ist der Morgen, morgen der Himmel klar und so. Und daran merkt, dadurch, der Typ hat halt eben Soziologie studiert und baut es halt irgendwie voll krass in seine Filme halt. Und das fand ich ja schon mega interessant, weil das habe ich heute alles erst erfahren. Ich war so vorher... Ich glaube, also klar, natürlich habe ich diese Unter-Oberschicht-Thematik wahrgenommen und vor allem das mit dem Geruch. Aber dass da so krass viel dahinter steckt, nee. Und nicht just.
Ja, nee. Und also genau, und als dann dieses Unwetter ist, müssen sie ja auch in so eine Notunterkunft.
Ja,
und stimmt. Und kriegen ja dann auch irgendwelche Klamotten. Und was Familie Park nicht wissen kann, weil die nicht wissen, aus welchem Fall, oder, und also was ja quasi gerade passiert ist, oder was Familie Kim mit diesem Unwetter zu tun hat, die rufen die dann ja irgendwie an und sind so, yo, könnt ihr vielleicht heute, ich weiß, es ist ein Samstag, aber könnt ihr trotzdem arbeiten, kannst du das machen, kannst du jenes machen, kannst du dich irgendwie hier um mein Kind kümmern oder so. Sie nehmen das ja dann wahr und, oder versuchen dann irgendwie da zu arbeiten und alles. Die Mutter bereitet dann irgendwie für diese Party eben, wo dann Wagner gespielt wird, ja auch so Essen zu und irgendwie, die haben gerade alles verloren und bei denen auf dem Hügel geht irgendwie die Luzi ab und die macht da irgendwie krasses Essen und bereitet da irgendwie mit Zutaten was vor, die wahrscheinlich super viel Geld gekostet haben.
Und die Parks haben auch so gar kein Verständnis dafür. Das finde ich ganz, an der Mutter sieht man das gut, weil die Frau Park wird halt, also ich finde, die wird halt total dümmlich dargestellt, so eine richtige Barbie-Puppe einfach.
Ja.
Der Vater ist irgendwie auch so... der ist viel auf der Arbeit unterwegs, der juckt irgendwie alles nicht und die sind total arrogant irgendwie auch. Also aber nicht auf so eine, ja, nicht auf so eine aggressive Art arrogant, sondern einfach so, sind, also,
so eine dumme Art.
So ja, einfach so, wie heißt dieses Wort nochmal? Naja, schon ignorant, aber auf eine unbewusste Art fast schon. Die sind naiv. Naiv, ignorant.
Ja. Ja. Naja, und was ich nämlich auch so heftig finde oder was mich so dermaßen aufgeregt hat, ist dieser Sohn von den Parks. Weil, also die Mutter, die stellt ihn ja die ganze Zeit so da, als wäre er irgendwie der absolute krasse Künstler. Ja. Oder hatte, glaube ich, auch so Aggressionsprobleme oder sowas und drückt es mit seiner Kunst aus. Und es ist so, bruh.
Aber das finde ich so geil, wenn dann die Tochter von den Kims der Mutter irgend so die krudesten Geschichten auftischt, was da in den Gemälden von ihrem Sohn alles zu finden ist.
Ja, genau. Deswegen am Anfang ist es ja auch noch alles richtig witzig.
Ja.
Und dann kippt es halt irgendwann so.
Und was ich auch gesehen habe, gelesen, also gesehen, dass dieses Thema Ober-Unterschicht ja auch nochmal aufgegriffen wird im Sinne von Unterschicht und Unterschicht, weil das mit dem, also die Parks, die wohnen auf dem Hügel, wo mit dieser riesigen Fensterfront, wo mega viel Licht reinströmt. Dann die Kims, die wohnen halt unten in der Stadt in so einer Kellerwohnung, wo haben aber schon noch Fenster. Und die Haushälterin mit ihrem Mann, die wohnen ja komplett im Bunker, komplett ohne Tageslicht.
Stimmt.
Also dass sozusagen die Tageslichtzufuhr, den Status unterstreicht. Weißt du, was ich meine?
Ach so, ja, ja, okay, stimmt.
Und dass aber dann die Kims, und weil als dann, also die Kims sind dann bei den Parks im Haus und da klingelt die alte Haushälterin komplett fertig, weil die... Das spoilere ich nicht. Kann ja dann selber sehen. Wir haben schon genug gespoilert. Und ist so nach dem Motto, sie sagt doch irgendwie sowas in die Richtung, wir müssen das zusammenhalten und ich muss kurz rein und dödödö. Aber die sind auch so voll gegeneinander. Und anstatt, dass sie irgendwie zusammenarbeiten, sind die in der Unterschicht auch nochmal gegeneinander, weil die Kims auch da Angst davor haben, noch weiter abzusenken sozusagen. Und weil die Haushälterin mit ihrem Mann, ihr Mann ist halt seit 5 Jahren in diesem Bunker, ist so richtig verblödet einfach schon, wie so ein Baby füttert die den und behandelt die den. Und die arbeiten.
Was ich halt aber auch irgendwie ganz, ganz rührend finde und traurig. Ja. Also, das fand ich auch.
Aber ich habe gar nicht genau verstanden. Entweder habe ich es vergessen oder ich habe es nicht verstanden, warum er da überhaupt sitzt. Weil sie wohnt ja auch irgendwo, die Haushälterin.
Ich glaube, sie wohnt nämlich nirgendwo. Ich glaube, darum ging es nämlich, dass sie irgendwo rausgeschmissen wurden und dass er dann nicht mehr arbeiten konnte oder so.
Nee, und vor allem die Haushälterin war eigentlich schon in dem Haus, bevor die Parks überhaupt da reinkamen. Die hat schon den Besitzer vorher durchgemacht. Mhm. Genau, und auf jeden Fall arbeiten die eben auch so voll gegeneinander. Und der Mann von der von der alten Haushälterin verehrt auch so richtig den Herr Park, glaube ich.
Mhm.
Und genau. Ja. Also fehlende Solidarität unter den Mitleidenden quasi.
Und am Ende ist es ja, also das Ende had me in tears. Weil
das fand ich so schlimm.
Genau, weil dann gibt es so einen Cliffhanger, fast schon so einen Gegenschnitt in Anführungszeichen. Und man weiß gar nicht so richtig so, was ist jetzt Vorstellung und was ist jetzt Realität. Und das, das müsst ihr euch aber
selber angucken. Aber das habe ich auch was gesehen. Weil ich habe auch so, das fand ich ähnlich wie bei Mudbound. Mudbound ist ein ganz anderer Film. Aber da ist am Ende auch eine Szene, wo eben...
Aber bei Mudbound ist es doch eigentlich relativ klar, was am Ende passiert.
Naja, warst du doch nicht da an der Stunde. Bei Mudbound ist es halt so, dass am Ende, da geht's um Rassismus und um Sklaven und am Ende und um den Kuckucksklan und einer wird komplett zugerichtet vom Kuckucksklan.
Ja.
Und am Ende wird aber so eine Frequenz eingeblendet, dass er es angeblich überlebt hat. Und dann zu seiner Familie fährt, in Deutschland, weil er mit einer Deutschen im Krieg ein Baby bekommen hat. Aber wir haben dann eine Stunde darüber geredet, das ist halt, wir glauben, dass das so die Wunschvorstellung ist, dass der Typ eigentlich tot ist, weil das kann er nicht überlebt haben.
Naja, ich dachte aber, dass er es überlebt hat, aber halt keine Zunge mehr hat.
Ja, genau, also ich meine, das schweift jetzt total ab. Und auf jeden Fall, aber bei Parasite, finde ich, denkt man als Zuschauer auch, okay, das muss ich jetzt schon wieder spoilern. Der Sohn, am Ende ist es halt so, dass die Tochter stirbt, weil der Mann von der ehemaligen Haushälterin sie ersticht.
Ja.
Und der Sohn stirbt fast. Und der Vater ersticht dann den Herr Park und flieht dann selbst in diesen Bunker. Ja. Und der Sohn von Familie Kim stellt sich dann vor, dass er ganz viel Geld verdient und am Ende seinen Vater dass er, und am Ende das Haus kauft und dann kann sein Vater einfach wieder aus dem Bunker rauskommen und seine Mutter, sein Vater und er sind wieder vereint. Und da denkt man als Zuschauer erstmal, ah, das ist tatsächlich so passiert. Dann sieht man aber, okay, das ist jetzt seine Vorstellung, wieder irgendwie Kamera zurück auf ihn, der nach wie vor in der Wohnung da im Keller sitzt.
Und da finde ich, da wird deutlich, dass es halt eine Vorstellung, eine Wunschvorstellung ist.
Ja. Und da habe ich mich auch ein Video zu gesehen, wo der Regisseur das auch wohl irgendwie ganz klar machen wollte, dass das nicht passieren wird. Und da also alle romantischen Illusionen nehmen wollte.
Ja.
Ja, man merkt schon, ich musste sehr, sehr viele traurig. Filme zu Parasite gucken. Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, mir da meinen eigenen Kopf drüber zu machen.
Videos gucken. Es ist ja auch, wenn man da irgendwie so viel interpretieren kann oder so angelegt ist, dass so viel interpretiert werden könnte, dann ist es ja auch klar, dass man da ein bisschen nachgeholfen werden muss.
Ja, aber nachdem ich das nämlich jetzt gemacht habe, finde ich den Film nach wie vor ein bisschen absurd, allein die Charaktere. Das liegt aber, glaube ich, auch an der Übersetzung ein Stück weit. Zum Beispiel, sie hat, also die Tochter von den Kims hat doch dieses Lied, weil sie denken sich ja Fake-Identitäten aus und sie hat so ein Lied, mit dem sie sich ihre Fake-Identität merkt. Und das fand ich so komisch, das hat sich wieder gereimt, noch war das sonst irgendwie rhythmisch in irgendeinem Stil. Ja, das war sicher die Übersetzung. Und da, glaube ich, lag es halt daran, dass es wahrscheinlich auf Koreanisch ganz anders klingt.
Aber sowas Element hatte ich immer. Da war ich ganz froh, dass ich den Film nicht mit Untertiteln geguckt habe, weil ich glaube, man sonst einfach ganz viel auch nicht verstanden hätte.
Also wie? Hast du ihn nicht auf Deutsch geguckt?
Nee, ich hab ihn nicht in Omo geguckt.
Achso, nee, ich hab ihn auch auf Deutsch gesehen, ja.
Ja, und ich fand, dass das ganz hilfreich war ausnahmsweise mal, auch wenn ich da eigentlich nicht so drauf stehe.
Ja.
Weil sonst hätte man sich auf diese ganzen anderen künstlerischen Sachen nicht so konzentrieren können.
Ja. Und genau, bei dem Film, wie gesagt, erst nach normalem Sehen habe ich so gedacht, hey, ja, okay, dass der jetzt so krass gehypt wird. Ich fand ihn halt auch einfach schlimm. Ich meine, der Film, Thematik ist schon auch schlimm und vor allem dieses Ende ist halt mega brutal und sowas finde ich immer so richtig, ich werde dann so ein bisschen sauer, denke so, warum müssen die das so brutal machen? Aber, jetzt, wo ich mich so viel damit beschäftigt habe, muss ich sagen, ja, stimmt schon. Ist schon crazy.
Ja. Also den Hype habe ich auch total verstanden. Eigentlich habe ich bei all diesen Sachen den Hype verstanden.
Jetzt im Nachhinein verstehe ich ihn schon. Aber was ich auch sagen muss, was den ganzen Hype angeht, habe ich aber auch schon auch oft das Gefühl, dass in unserem Filmkosmos sozusagen sind halt auch immer nur die Hype-Filme. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich mich frage, was fällt da hinten ab?
Ich finde überhaupt nicht, dass wir nur die Hype-Filme haben. Ich finde auch ganz oft, dass wir irgendwie ganz individuelle Filme haben, die irgendwie gepusht werden. Wo wir dann so sind, so, oh mein Gott, ja, habe ich geguckt, hast du dann nicht geguckt? Und dann so, was ist das?
Ja, wir jetzt vielleicht im Zuge vom
Studium. Ach so, ich dachte, du meinst unseren Filmkosmos.
Nee, aber welchen Film zum Beispiel?
Zum Beispiel They Shall Not Grow Old. Das ist so eine Dokumentation, oder was heißt Dokumentation? Es ging darum, dass Bilder aus dem Ersten Weltkrieg, also Originalbilder aus dem Ersten Weltkrieg quasi, wie sage ich das am besten, nicht neu aufgenommen wurden, aber halt einfach farbig gemacht wurden. Mhm. Und es war so eine Erster Weltkrieg-Doku, mehr oder weniger, mit halt Originalbildern.
Okay.
Oder, zum Beispiel Parasite, weil Parasite haben wir
gesehen. Das halt durch den Filmprof früher mitbekommen, aber der war dann ja auch in aller Munde.
Okay, ja, gut, du hast es durch einen Filmprof mitbekommen, ich nicht. So, und
aber also deswegen. Wodurch hast du es mitbekommen?
Durch Empfehlungen von Arthouse Friends.
Die mit uns studieren?
Nee, okay. Die studieren nicht mehr mit uns.
Nicht mehr?
Nee, genau. Nee, aber ja, tatsächlich so. Aber das sind dann halt irgendwie Empfehlungen von so. Keine Ahnung, Filmfuzzis, die sind so, oh mein Gott, ja, guck dir an. Ne.
Aber deswegen ist ja eigentlich auch Parasite besonders krass, weil der eben dann trotzdem durch die Oscars und so schon den allgemeinen Hype bekommen hat.
Genau.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob die anderen Filme jetzt, die sind schon eher gehypt. Aber das denke ich mir dann halt so manchmal, dass manche Filme fallen irgendwie so hinten ab. Andererseits, die Filme, die gehypt werden, haben natürlich auch einen Grund, gehypt zu werden. Ist ja ganz logisch.
Das stimmt.
Gut.
Na gut, dann haben wir ja jetzt eine
ganz schön lange
große Folge voller Input.
Wir machen heute keine Empfehlung, weil wir haben jetzt quasi schon 4 Empfehlungen ausgesprochen.
Wir haben quasi...
Lotti, was ist deine Favorite-Empfehlung? Was würdest du sagen, müssen sich die Leute auf jeden Fall angucken?
Puh.
Wenn sie es noch nicht gesehen haben?
Ja, alle von denen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mir mal so überlegen würde, wie so die aktuelle Time ist, dann würde ich auf die erste, also ganz nach oben Sex Education stellen.
Echt?
Ja, weil das halt so eine Serie ist irgendwie, wo man aber lachen kann. Während bei Parasite, Systemsprenger und Marriage Story, das sind alles so Aua-Filme.
Ja, das stimmt. Ach so, wegen Corona, ja.
Genau, und dann würde ich, glaube ich, oh, da war ja was. Baby Covid. Danach würde ich, glaube ich, Marriage Story, dann Systemsprenger und Parasite, aber nur ans Ende, weil echt? Der noch nicht, der jetzt gerade kann der nicht irgendwo angeguckt werden.
Kino, ah ja, stimmt. Nie. Das stimmt natürlich. Kino geht gerade nicht. Genau. Und den gibt es noch nicht im Stream.
Ansonsten ich müsste ich mir länger überlegen, was ich wohin platziere.
Also ich würde auf Number One würde ich auf jeden Fall Systemsprenger setzen, glaube ich. Einfach, weil der so in mir persönlich am meisten ausgelöst hat.
Ja.
Nummer 2. Also ans Ende, das hier ist sehr schwierig. Auf jeden Fall, was ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet, finde ich, ist Systemsprenger. Ja. Dann würde ich vielleicht sagen, Parasite, Sex Education, Marriage Story. Marriage Story okay. Am Ende, weil die Thematik halt sehr spezifisch finde und ich glaube, da kann sich halt nicht jeder mit identifizieren und es hat nicht so eine allgemeine Gültigkeit. Sex Education, wie gesagt, greift aber eben diese ganzen wichtigen Themen auf, Diversity, bla bla bla. Und Parasite, soziale Kritik und Systemsprache
eben auch. Parasite ist halt einfach ein Piece of Art. Genau. Ja. Mensch, das war aber schön.
Ach so, ja, wie gesagt, das war jetzt quasi, deswegen machen wir jetzt nicht nochmal eine extra Empfehlung, weil es war ja eine ganze Folge voller Empfehlungen. Wir haben uns aber trotzdem was ausgedacht, damit am Ende nach wie vor so diese kleine Kategorie quasi bleibt. Machen wir eine andere Empfehlung, Lotti.
Genau, eine Empfehlung über die, wie ihr Baby Covid überstehen könnt, die Zeit in Quarantäne.
Wir haben jetzt so wenig drüber gesprochen, müssen wir wenigstens am Ende nochmal.
Ja, da würde ich bitten, dass du anfängst, weil ich sitze hier und schreibe Hausarbeiten und gucke Filme.
Okay, ja, tatsächlich, das ist so das Problem bei mir mit Corona. Eigentlich wäre jetzt die Gelegenheit, sehr produktiv zu sein. Ich habe aber irgendwie so ein Stillstandgefühl. Also jetzt musste ich gestern wieder arbeiten, da habe ich gemerkt, okay, es geht trotzdem schon auch weiter. Aber davor habe ich halt irgendwie eine Woche. Ich wäre eigentlich im Urlaub gewesen, ist dann natürlich ausgefallen, war ich halt eine Woche nur daheim und durch dieses ganze Corona, und ich meine, das ist ja voll die Ausnahmesituation, hatte ich so ein mega Stillstandgefühl, weswegen irgendwie auch meine Motivation, Hausarbeit zu schreiben, sich verabschiedet hat. Aber ich muss es jetzt tun, deswegen, ich werde mich
morgen direkt dran setzen.
Nee, ich habe tatsächlich vor der Folge endlich mal mich aufgerafft und schon mal ein bisschen angefangen. Aber mein Tipp ist, was mir am meisten Spaß gemacht hat die letzte Woche, ich habe angefangen, wieder ein bisschen Sport zu machen, weil man hat ja jetzt die alltäglichen Wege nicht und ist so, oh ja, jetzt gehen auf einmal alle spazieren, weil man sonst irgendwie eigentlich nicht raus darf. Bin ich einmal joggen gegangen und auch viel spazieren, aber ich habe auch 80er Jahre Aerobic-Videos für mich entdeckt.
Also wäre dein Tipp Sport?
Nee, mein Tipp ist, ein 80er Jahre Aerobic-Video anschauen, versuchen, nachzutanzen und im optimalsten Fall nachfilmen.
Und dann hochstellen.
Nee, nirgendwo hochstellen. Aber, also das ist euch überlassen. Ich würde es nicht hochstellen, aber genau. Das ist nämlich, also krass. Ja. Diese Moves, die drauf haben, da gibt es dieses eine Video, das kennen die meisten, die so kennt man.
Die meisten,
mit so einem Ohrwurm. Nein, Lotti, nicht im Dorf. Ich weiß nicht, was Lottis Scheißproblem ist mit Dorf. Okay, also wenn man in der Großstadt kein YouTube hat, ist mir neu. Das ist dieses eine Video mit so einem ganzen Ohrwurmlied. Das ist irgendwann mal viral gegangen. Das kennt man. Auf jeden Fall macht es Spaß.
Ja, ich glaube, mein Tipp wäre, auszumisten.
Mm.
Klamotten, die man nicht mehr trägt.
Ja.
Sachen, von denen man sich verabschieden kann. Dazu einen guten Podcast hören.
Blauschrausch.
Und man kann sich natürlich auch, ich habe mich heute zum Beispiel im Haarschneiden geübt. Habe meinen Pony mal wieder geschnitten. Ich glaube, in der nächsten Zeit werde ich auch die Enden kürzen müssen, bei mir selbst. So was kann man machen. Es ist immer Zeit, was Neues zu lernen.
Ich habe tatsächlich gedacht, es für meine Haare gut, dass die Friseure jetzt zu haben, weil ich will die eigentlich wieder lang wachsen lassen. Und so komme ich gar nicht erst in die Versuchung, sie mir wieder abschneiden zu lassen.
Okay.
Ja.
Ja, na gut.
Na gut. Dann
machen wir hier Schluss?
Machen wir hier Schluss. Oh, wo klopfe ich denn jetzt eigentlich? Ich habe hier gar keinen richtigen Tisch. Na, hier wird es schon gehen. Bleibt gesund, das sagt man ja jetzt so.
Genau.
Und bis
zum nächsten Mal, ne?
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.